Wir machen weiter im Alpha-Kurs. Wir haben ja jetzt diese Punkte 1 bis 7, die wir besprochen haben, durch. Der achte Punkt war an sich, ich habe es so genannt, A und O der Nachfolge, das Liebesbündnis mit Jesus. A und O der Nachfolge ist nicht dies und jenes, es ist das Liebesbündnis zu Jesus, das Feuer der Liebe, dass Jesus das Feuer der Liebe in meinem Herzen anfachen darf, und dann, ich muss dieses Feuer am Brennen halten. Und bei einem natürlichen Feuer sagt man immer, man muss die Asche wegnehmen, ne? Reste wegnehmen. Genau, man muss ein bisschen Wind reinlassen, ne? Dass das Feuer wieder das Holz anfacht oder Kohle anfacht, was immer da ist. Und wenn Feuer da ist, wärmt es. Gut. Über gewisse Dinge will ich einfach mal sprechen. Und das, ich habe dann die erste Bibelstelle in Matthäus 3. Jesus ist ja unser Vorbild, und uns geht es zuallererst das Verhältnis, was Jesus zum Vater hat, oder der Vater zu Jesus hat. Beides. Matthäus 3, da heißt es, bei der Taufe Jesu, also in der Taufe Jesu, wollen wir den Vers 16 und 17 lesen. Fangen wir nun an, Miriam, fängst du an?
Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf. Und siehe, die Himmel wurden ihm geöffnet. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf sich kommen. Und siehe, eine Stimme kommt aus den Himmeln, welche spricht: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe.
Amen. Der Vater gibt das Zeugnis über seinen Sohn. Das ist mein lieber Sohn, an dem habe ich große Freude. Warum ist das hier der Fall? Was dem Vater große Freude macht in unserem Leben, ist unsere gehorsame Beziehung zu ihm. Das heißt, Dinge, die in der Schrift geschrieben stehen, die Menschen beurteilen, was soll der Quatsch, warum tut er sowas, ja? Wir sagen, wir tun das, weil unser Vater es von uns möchte, oder weil der Herr Jesus es von uns möchte, weil die Schrift es sagt, deswegen tun wir das. Und das finden wir hier auch in den vorherigen Versen, ich lese dir mal selbst, von Vers 13. Dann kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wehrte ihm und sprach: Ich habe nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt so sein, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Dann lässt er es ihm zu. Vom Verstand her sagt der Johannes der Täufer: Was soll der Quatsch? Du bist Sohn Gottes. Was musst du noch getauft werden? Ist doch, ich muss von dir getauft werden. Ich bin ein Mensch mit vielen Fehlern. Ich muss getauft werden, aber doch nicht du. Jesus hat gesagt, so hat es der Vater angeordnet, und so tun wir es jetzt. Er macht überhaupt gar keine Kompromisse. Verstehen vom Verstand konnte man das nicht. Aber wenn wir später mal im Johannesevangelium lesen, wo Jesus von sich sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, da verstehen wir das Ganze. Wenn Jesus der Weg ist, uns den Weg aufzeigt, was wir tun sollen, in allem, dann legt er auch hiermit fest, auch ich als der Weg lasse mich taufen. Also vom Verstand her war das in dem Augenblick nicht plausibel, warum man das tun sollte. Du hast auch schon heute Dinge gesagt, wir verstehen manche Dinge nicht, warum Gott das tut. Aber es entscheidend ist, dass wir das so zulassen, wie Jesus das hier zulässt. Und Jesus hier fest bleibt. Und dann kommt die Stimme vom Himmel: An meinem Sohn Jesus habe ich solchen Gefallen. Gehen wir mal, wo wir das Ähnliche finden, nochmal weiter, wo der Vater wieder Zeugnis gibt. Matthäus 17. Die ersten sechs Verse. könnt ihr euch aufteilen, drei Rita, drei Baba.
Und nach 6 Tagen nimmt Jesus den Petrus und Jakobus und Johannes, seinen Bruder, mit und führt sie abseits auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen umgestaltet. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, seine Kleider aber wurden weiß wie das Licht. Und siehe, Mose und Elia erschienen ihm und unterredeten sich mit ihm.
Petrus aber begann und sprach zu Jesus: Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten machen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Während er noch redete, siehe, da überschattete ihn eine lichte Wolke, und siehe, eine Stimme kam aus der Wolke, welche sprach: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Ihr hört, und als die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr.
Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Ihn hört, dass man auf ihn hört. Was er euch sagt, das tut. Mehrmals in der Bibel finden wir, der Vater gibt Zeugnis, wie er, was er für eine Herzensstellung hat zu seinem Sohn. Das können wir vielleicht noch verstehen. Wir wollen noch was lesen, aber da kommen noch Dinge und da wird es sehr interessant werden für uns. Schlagen wir nochmal das Johannesevangelium auf. Kapitel 3. Und zwar, wenn wir lesen, wo sollten wir denn anfangen? Vers 32 vielleicht. Aber bevor wir das lesen, müssen wir uns nochmal klar werden, wer das sagt. Wer spricht hier? Vers 22, kommen wir das an sich, geht zu das Thema nicht. Was stellt ihr fest? Wer spricht hier? Wer ist der Sprecher, der dieses schreibt? Oder der dieses sagt, was da niedergeschrieben ist? Korrektes Deutsch. Wer ist es?
Ja, das ist der Teufel.
Genau. Bitte, wer ist jetzt dran?
Ines?
32 wollte ich lesen.
32. Was er gesehen und gehört hat, das bezeugt er, und sein Zeugnis nimmt niemand an. Wer sein Zeugnis angenommen hat, der hat besiegelt, dass Gott wahrhaftig ist. Denn der, den Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes, denn er gibt den Geist nicht nach Maß. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm.
Auch hier haben wir wieder die Aussage, auch Johannes weiß das. Johannes der Täufer weiß das. Er ist so mit Gott verbunden, auch durch die Zeit, wo er in der Wüste gewesen ist, gefastet hat, ist ihm das ganz klar geworden. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Die letzte Bibelstelle hierüber, Johannes 10.
Wir haben heute ein schönes Plakat gesehen, 2 Stück. Riesengroß. Ne?
Ja.
Wunderbar. Mitten in der Stadt.
Von Jesus?
Ja.
Wo war der?
Jesus hat das Leben.
Wo war der denn?
Riesengroß.
Halle war das. Halle? Kurz vor Halle,
zwei.
Richtig
so.
Schön.
Ach ja. Und dann,
Riesen.
Mehr wollt, wissen wollt und so.
Und Ines sagt, das wollen wir bei uns in Garten stellen.
Amen.
14 bis 17.
Vor der Friseurin.
Da? Vor der Friseurin. Ach so, ich dachte vor dem Garten.
Ich wollte ja nächstes Jahr noch überleben.
Dann muss ich das. Kannst du mal sehen, was du für ein Glauben hast.
Dann muss ich den Vermieter erstmal fragen.
Erfahrung bis jetzt.
Nein.
Ja.
14 bis 17.
Vers 10, Vers 10.
Ich bin der gute Hirte. Wer sagt denn dieses?
Wo?
Diese Verse.
Jesus.
Ja, genau.
Wer könnte das sonst sein? Der gute Hirte. Wer kann das sonst von sich sagen?
Ich bin der gute Hirte. Und ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind. Auch diese muss ich bringen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde, ein Hirte sein. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wieder zu nehmen.
Hier ist wieder die Aussage. Jesus ist absolut gehorsam für den Auftrag, den er vom Vater hat. Es geht nicht darum, er liebt den Vater, oder der Vater liebt ihn nicht, weil er sein Leben lässt. Sondern dieses Leben lassen, dass Jesus sein Leben lässt, war der Plan des Vaters. Und dass Jesus dazu zugestimmt hat und Amen dazu gesagt hat. Deswegen liebt ihn der Vater. Es geht immer wieder um den Gehorsam. Was ist Gott von uns erwartet, das tun wir. Jetzt bleiben wir im Johannesevangelium, aber jetzt geht es Jesus und des Vaters Beziehung zu uns. Schlagen wir da mal Johannes 15 auf. Die Verse 9 bis 12.
Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe.
Vielleicht machen wir eine kleine Pause. Jetzt denkt da mal drüber nach. Wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch auch. Könnt ihr das glauben? Dass du so von Jesus geliebt bist, wie der Vater Jesus liebt. Es ist wichtig, dass ihr Amen hierzu sagen könnt. Vielleicht wollen eure Gefühle, euer Verstand da nicht mit. Aber entweder lügt die Schrift, dann streichen wir es durch, oder schneiden es raus, oder es ist die Wahl. Unsere Erfahrungen, die wir in der Kindheit gemacht haben, die können das nicht zulassen. Oder wenn es so ist, wenn wir in der Kindheit Erfahrungen gemacht haben, dass es Parteiungen gegeben hat, dass einer vorgezogen wurde vor dem anderen oder so, dann ist, kann es sehr leicht sein, dass wir nicht glauben können. Oder wenn es Bedingungsliebe gab. Auch Bedingungsliebe ist sehr, sehr wichtig. Bedingungsliebe, wenn du so und so bist, habe ich dich nicht lieb. Ja, und dann hast du vielleicht gewusst, du warst einer, der viele Blödsinn gemacht hat, ja. Und wenn du jetzt beim Vater einen Fehler machst, oder über Jesus einen Fehler machst, dann glaubst du gleich, seine Liebe zu dir hätte nachgelassen. Aber die Liebe des Vaters oder Jesus zu uns ist nicht abhängig von den Fehlern, die wir machen. Ganz und gar nicht, sondern die ist fest von Jesu Seite. Jesu arbeitet nicht mit Drohungen. Er hat es nicht nötig, durch Drohungen uns gefügig zu machen. Sondern seine Waffe gegen den Feind, nicht gegen uns, ist die Liebe. Ist die Geduld, ist das Erbarmen. Weil der Feind, der sagt uns ja, der kann dich doch gar nicht liegen. Guck mal, was du für eine bist. Entweder du bist zu dick, du bist zu dumm, du hast doch keine richtige Schulbildung. Du bist viel zu klein, ja. Der Teufel kommt immer mit solchen Lügen. Aber ich gehe da noch mal drauf ein. Wir lesen es ja auch noch zu Ende.
Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Bis dahin.
Den Vers noch zu Ende.
Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe.
Amen. Hier geht etwas parallel rüber. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch liebe. Ja, das ist stark. Jesus können wir ja lieben. Sag mal, ich liebe dich, aber Karl Knauserich oder Gerda Kneifzange oder wie immer die heißen soll. Die soll ich auch lieben, diese komische, die da immer mal mit dem Mund zuckt oder die immer so hinter hin und her wankt oder wie soll ich sagen, was sie noch alles tut, die lispelt oder die mir und mich verwechselt, die nach Schweiß riecht. Was, die soll ich auch lieben? Oh nee, das geht aber zu weit. Also wir sehen, die Ansprüche, die Jesus an uns bringt, erstmal, was er uns selbst bringt, entgegenbringt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wenn wir uns so sehen können, in der Liebe, wie Jesus uns liebt, wenn das durchdringt zu uns, dann können wir auch andere lieben. Wir haben echte Schwierigkeiten mit dieser Aussage. Aber das Problem ist nicht, dass wir Schwierigkeiten haben, den anderen zu lieben. Die Schwierigkeiten ist, dass wir nicht glauben können, wie wir geliebt werden. Weil wenn wir geliebt werden, richtig, wenn wir uns geliebt fühlen, besser gesagt, wenn wir wissen, ich bin so geliebt, dann setzt das solch eine Kraft in uns frei, dass du, wenn der andere sich komisch benimmt, sagst, ist doch alles egal, ist doch nicht so wichtig. Die Liebe setzt eine unwahrscheinliche, also die Liebe Gottes, wenn sie in unser Herz reinkommt, wenn sie nicht abprallt an irgendwelchen Unglauben, das kann ich nicht glauben, dass ich so geliebt bin, ist doch ganz unmöglich, mich soll er so lieben können, oder so ähnliches. Mich liebt er so, mit den Unmöglichkeiten, die ich noch habe, mit den komischen Dingen, die da noch sind, die ich noch habe, mich liebt er so. So, dann dringt das immer mehr durch und dringt immer mehr durch. Und je mehr das durchdringt, setzt es Freude und Kraft in mir frei und setzt es in mir frei, dass ich ihn wirklich anbeten kann. Dann mache ich nicht Anbetung als eine Gebetsübung, dann entspringt das aus der Liebe zurück zu ihm. Und darum Menschen, die nicht sehen können, das habe ich schon oft erlebt, Menschen, die sich selbst kritisieren, die negativ über sich reden, die ständig in den Spiegel gucken, ob sie gut aussehen oder die sich, meinetwegen, was sie machen an der Arbeit, sich ständig kritisieren, auch in diesen Dingen, oder unzufrieden sind und sagen, Mist, habe ich nicht ordentlich genug gemacht. Diese Menschen leben einfach in einer Bedingungsliebe. Sie glauben, dass sie nur geliebt werden können, wenn die Arbeit ordentlich ist, wenn die Arbeit sauber ist. Das hat doch nichts mit der Liebe zu tun. Versteht ihr? Das ist doch ein Unterschied. Die Liebe ist eine ganz andere Sache, wie das, was ich tue. Gott ist ein Gott der Geduld, ein Gott der Langmut, der lehrt mich in den Dingen. Ich kann wachsen in ihm, ich kann zunehmen in ihm, ich darf reifen in ihm. Ich muss nicht von heute auf morgen, wenn du morgen nicht verändert bist, wenn du morgen das Problem noch hast, da habe ich Schwierigkeiten mit dir. Das sagt Gott nicht. Gott ermuntert uns, sagt, mach weiter, mein Kind, mach weiter. Wunderbar, wie du wächst. Wunderbar, wie du zunimmst. Und das setzt in uns Liebe frei. Das setzt in uns Anbetung frei. Versteht ihr? Es ist so ein Unterschied zu dem, ob ich Anbetung aus dem Verstand mache. Das kann ich auch täglich. Ich kann das täglich in Gang setzen. Oder ob Gottes Liebe in mich hinein reflektiert und die Liebe in mir zu ihm freisetzt. Ihr müsst an sich noch viel lesen. Johannes, bleiben wir noch ein bisschen hier. Johannes 13.
34.
Genau. Und 35.
Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt.
Amen. Nicht, wenn wir Bibelsprüche auswendig können, sondern die Liebe zueinander, die Geduld zueinander, die Langmut und Sanftmut zueinander, daran ersieht man, ob wir Gottes Kinder sind. Daran werden wir alle geprüft, oder? Und hier trifft wieder ein geistliches Gesetz zu, das kennt ihr schon, aber ich will es dann nochmal hier nochmal nennen. In Römer Kapitel 2, die ersten vier Verse.
Julia. Römer 2, ja?
Deshalb bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch. Jeder, der da richtet, denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst.
Danke mal bis dahin. Wenn wir den anderen nicht lieben, nicht die Liebe entgegenbringen, die uns Jesus entgegenbringt, dann verdorrt auch die Liebe Gottes zu uns. Das heißt, es tritt eine wie eine Mauer dazwischen. Und dann empfinden wir die Liebe Gottes nicht mehr zu uns. Da kommt etwas zwischen und dann ist alles mühsam. Das sagt dieser Vers aus. Darin, worin den anderen richtest, darin richtest du dich selbst. Ja, es geht sofort zurück. Kannst du mal da lesen?
Verdammst du dich selbst, denn du, der du richtest, tust dasselbe. Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend über die ergeht, die so etwas tun. Denkst du aber dies, o Mensch, der du richtest, der du die richtest, die so etwas tun und dasselbe verübst, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet?
Ja, das ist etwas, was unserer Natur total entgegengeht. Gott arbeitet mit anderen Waffen, wie wir arbeiten. Gott arbeitet mit den Waffen immer wieder der Langmut, der Sanftmut, wo er uns als Kinder Gottes, es geht jetzt um uns, als Kinder Gottes immer wieder ermutigt, immer wieder anspornt, immer wieder lobt. Er lobt uns, er lobt uns, er lobt uns. Natürlich lobt er uns nicht, wenn wir klauen oder so. Um die Dinge geht es nicht. Er lobt uns wirklich, ermutigt uns. Geh vorwärts, du machst das gut. Bleib in mir. Ich will dich segnen. Ich will dir Gutes tun. Das ist Gottes Art und Weise, uns zu verändern. Das spornt uns an. Das setzt Liebe frei. Wer hat denn so zu uns geredet? Zu mir hat niemand, naja, niemand will ich nicht sagen, meine Mutter war wirklich gut zu mir, muss ich mal so. Aber sonst, um mich herum, wer redet so zu uns? Sagt das mal, wen habt ihr gehabt, der so zu euch redet? In solcher Geduld, in solcher Erbauung, immer wieder. Das ist nur Jesus, da ist er einzigartig. Das ist sein Wesen. Und wenn wir diesen Jesus erleben, dann setzt das in uns Anbetung frei. Dann wollen wir von diesem Herrn nicht mehr weg, dann wollen wir mit ihm Gemeinschaft haben. Warum? Ich will wieder neu hineinkommen in diese Beziehung, wo ich das erlebe. Ich will morgens ihn suchen, wo ich erlebe, oh, ist so schön, bei ihm zu sein. Wenn das nur eine Stilübung ist, nur eine Sache, die ich immer wieder abreiße, damit ich meine Pflicht tue, und ich sehe nicht meine eigene Blindheit, mit der ich feinfühlig sage, und bei dem ist das, und der hat das Problem, und der hat das Problem, und bei dem ist das Problem. Wir wissen ja, ne? Mit dem Splitter im Auge des Bruders. Und dann gehe ich ins Gebet und will Jesus anbeten. Und was ist? Es ist, als wenn er so fern ist. So weit weg ist. Warum ist er so weit weg? Weil ich die Beziehung zerstört habe durch die waagerechte oder horizontale Beziehung, die ich zu anderen pflege. Ich muss gegen meine eigene Seele sagen, zu dem, was ich an dem anderen sehe, ja, das ist nicht meine Sache, er ist dein Kind. Und ich segne ihn und bete für ihn, dass er nicht in dieser Herzenshaltung bleibt, in der er verändert werden muss. Ich wünsche ihm, dass er verändert wird. Ich segne ihn. Ich will ihn so behandeln, wie du ihn behandelst. Die größte Liebe, die uns Jesus gezeigt hat, worin ist das? Ja, genau. Johannes 3,16, das kennen bestimmt viele aus dem Kopf. 15 und 16.
Ja, bist du.
15 und 16.
Damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab,
damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat.
Amen. Größere Liebe ist, der andere Bibelstelle, hat niemand, als der sein Leben lässt
für seine Freunde.
Genau. Größere Liebe hat niemand. Das ist die größte Liebe, die der Vater erwiesen hat. Stell dir das einmal bildlich vor, Rita. Du hast eine Nachbarin, die mag dich nicht so besonders. Du magst sie auch nicht so besonders. Und damit sie erlöst werden kann, Jesus findet, opferst du Miriam. Du musst Miriam in den Tod geben, damit sie gerettet wird. Ich weiß, was in deinem Herzen jetzt vor sich geht. Was hätten wir gesagt? Nie.
Ein Problem.
Ja, groß. Nie. Nie, warum? Weil wir auf die Bosheit des Menschen gucken. Und Gott sieht nicht auf die Bosheit, Gott sieht nicht auf seinen Zustand, sondern auch erkennt seine geistlichen Gesetze. Und die geistlichen Gesetze sind immer, wenn du etwas opferst, verliert der Feind. Wenn wir etwas opfern, verliert der Feind. Und Gott hat gewusst, wenn ich meinen Sohn opfere, werde ich die Menschen freikaufen. Aber was beweist er denn dadurch, der Vater? Seine gewaltige Liebe zu der Nachbarin, seine gewaltige Liebe zu uns. Er guckt nicht auf den Zustand, und es geht ja, dass wir das um den Zustand vor der Bekehrung. Es geht nicht um den Zustand nach der Bekehrung. Vielleicht war der vor der Bekehrung auch schon ganz nette Menschen. Aber nehmen wir mal irgendeinen, der wirklich, wo ihr wirklich wisst, absolut böse, absolut selbstgerecht oder falsch. Und für den soll ich so etwas geben. Das hat Jesus, das hat der Vater gemacht und Jesus hat dazu gestimmt. Und das finde ich gewaltig. Und daran sehen wir Menschen unsere Grenzen, immer wieder unsere Grenzen. Ja? Wir sehen, da macht einer was, wie du das erzählt hast, da macht einer was, etwas, was uns schädigt oder was uns stört. Und wir haben absolute Schwierigkeiten mit dem Menschen. Wir können das Böse nur überwinden durch Gutes. Es gibt keinen anderen Weg. Und das zuallererst besiegen wir das Böse in uns durch Gutes. Weil in uns steht doch immer wieder etwas auf. Den Kampf hat jeder von uns. Das ist nicht ein Kampf, den haben nur irgendwelche paar Christen. Den hat jeder. Und jeder muss sich entscheiden, auf welche Seite er sich stellt. Aber nicht jeder fällt es in dem Augenblick ein, dass wir diese geistlichen Gesetze anwenden müssen. 1. Johannes, das ist der Brief, der 1. Johannesbrief, Kapitel 4. Jetzt zieh mich hinten. Vers 7 bis 10.
Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden.
Kannst du hier mal alles mal persönlich einsetzen, dass du sagst, hierin ist die Liebe Gottes zu mir offenbart worden. Dass du alles persönlich einsetzt.
Hierin ist die Liebe Gottes zu mir geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit ich durch ihn leben möchte.
Mhm.
Hierin ist die Liebe nicht, dass ich Gott geliebt habe, sondern dass er mich geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für meine Sünden.
Amen, super. Das ist eines der, denke ich, eine der stärksten Aussagen in der Bibel. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Und diese starke Aussage, wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Und wir wissen, es geht nicht nur um die Liebe zu denen, die uns auch lieben, sondern liebt eure Freunde.
Freunde und Freunde.
Hierin ist die Liebe Gottes erschienen, dass Gott seinen einzig geborenen Sohn in die Welt gesandt hat, dass wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Also Gott ist vorangegangen. Gott hat die Liebe erstmal in uns investiert, um Liebe wieder als Resonanz freizusetzen. Versteht ihr? Es geht um die Freisetzung. Heute, wenn wir darüber sprechen, geht es nicht darum, hier eine Bibelstunde zu halten. Es geht um die Freisetzung in uns, diese Quelle, die noch nicht geöffnet ist. Wir müssen sehen, wie wir diese Quelle zum Sprudeln kriegen in uns. Die Quelle in uns, die Quelle der Liebe Gottes, kriegen wir nur zum Sprudeln, indem wir erkennen, wie wir von ihm geliebt werden, sind und werden, und dass Gott überhaupt den Anfang gemacht hat, dass Gott uns hinterhergelaufen ist und uns gesucht hat. Das ist doch ein Wunder. Gott hätte doch auch ganz andere nehmen können. Er hätte eure Nachbarin nehmen können. Die gesagt, Rita nicht. Aber die Nachbarin, die will ich haben. Das ist doch so Gnade, dass Gott zu uns kommt und sagt, dich Rita, dich will ich haben. Ja, und dann öffnet Gott uns die Augen. Wie viele Menschen haben wir ein Zeugnis von Jesus gegeben? Anita jetzt erst hatte diesen älteren Mann, wo sie schon lange im Herzen hat, eingeladen, um ein Zeugnis zu geben. Wir saßen schön auf der Terrasse, erzählt von seinem Leben. Ich spreche über Jesus und er bejaht alles. Er bejaht alles. Er bejaht die Kirchen nicht. Ich sage, das stimmt, das sehe ich auch so. Aber ich sage, aber Jesus hat gesagt, liebt eure Feinde. Und das ist doch das, was zum Ziel führt. Das stimmt. Und Anita sagt, nachher, als wir fertig waren, lass mich mal und geh mit ihm in die Stube. Und hat ihn in den geistlichen Spitzkasten genommen, sage ich mal so. Und dann ist Anita bis auf den Kern runtergegangen. Und hat er gesagt, ich will diesen Jesus nicht. Das war schlussendlich seine Antwort. Bei mir, ich habe noch geglaubt, ist alles in Ordnung. Aber nicht, es weiter und weiter und weiter. Und dieser Jesus und immer weiter. Bis er dann zu Anita sagte, du lebst in einer anderen Welt wie ich. Ja, Anita hat ihn weitergemacht. Anita ist da wie so ein Terrier in diesem Leben. Sie beißt sich fest, entweder bekehrt er sich dann oder ja, so. Da bin ich noch zu
zu leicht, glaube ich.
Tja, ich hätte es nicht geglaubt. Ich wäre echt damit abgegangen. Der glaubt an Jesus, den können wir jetzt in Ruhe nachher in Pause gehen lassen. Aber der ist schon 89 und der schleicht schon rum, dass wenn das nicht mehr lange dauert. Aber Anita gibt damit noch nicht auf. Jetzt fängt sie an, dafür zu beten. Also es gibt Menschen, wie ich gerade gesagt habe, die wollen das nicht. Warum? Warum geht Gott nicht zu denen? Warum ist er zu dir gegangen? Warum ist er zu mir gekommen? Warum hat er uns angesprochen? Es ist für mich unbegreiflich. Ich kann das nicht einordnen. Ich kann nur sagen, Herr, ich verstehe es nicht, aber ich bin dir so dankbar. Ich bin dir so dankbar, wo ich heute weiß, was wäre auf mich zugekommen ohne dich? Ich hätte noch gesagt, was soll der Gott da, ja, dieses dumme Gerede mit den Kirchen und so weiter. Und eines Tages wäre mein Leben zu Ende gewesen, dann hätte ich vor den Scherben meines Lebens gestanden und hätte gesehen, es ist alles zu spät. Ich kann nichts mehr ändern, ich kann nicht mehr um Vergebung bitten, ich kann Dinge nicht wieder gerade biegen. Dann ist alles zu spät. Dass er mir hier die Augen geöffnet hat, das ist für mich große Gnade. Für euch große Gnade. Für uns alle große Gnade. Wir müssen nicht in die Hölle, wir müssen nicht ins Verderben, wenn wir an Jesus bleiben, sondern wir haben ewiges Leben, weil wir unser Leben bereinigt haben mit ihm und weil wir an ihm bleiben wollen. Und das setzt Dankbarkeit frei, wenn wir das richtig sehen. Aber dann sagt Jesus, du, Baba, ich will nicht nur dich gewinnen, ich will auch dein Mit neben dir, der auch Schuhe verkauft, der immer über dich lacht, wenn du was von Jesus sagst, den will ich auch gewinnen. Und dann lächelt er vielleicht über Barbara, du mit deinem Glauben, also bist du wirklich ein komischer Mensch. Ja, und was machen wir dann? Haben wir ein Herz der Liebe, auch ihn zu lieben und die Liebe in ihn zu investieren? Immer wieder feurige Kohlen sammeln. Bis der andere merkt, Mann, bis der andere weich wird, weich gekocht wird. Gott muss dann noch viel an seinem Herzen tun, wir müssen das sehen. Aber wenn wir so handeln, dann setzt das Liebe zu Gott frei. Es geht sowohl in die eine Richtung wie in die andere Richtung. Ich lese noch eine Bibelstelle, lese ich gleich selbst, damit wir dann für heute erstmal in Römer 5, Vers 1 und 2 und dann 6 bis 10, die Verse lese ich. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir mittels des Glaubens auch Zugang haben zu dieser Gnade, in welcher wir stehen, und rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Christus. Denn Christus, Vers 6 jetzt bis 10, denn Christus ist, da wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für mich Gottlosen gestorben. Denn kaum wird jemand, ich mache das jetzt auch in Ich-Form, denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben. Denn für den Gütigen möchte vielleicht jemand zu sterben wagen. Gott aber erweist seine Liebe gegen mich darin, dass Christus, als ich noch Sünder war, für mich gestorben ist. Wie viel mehr nun, da ich jetzt durch sein Blut gerechtfertigt bin, werde ich gerettet werden vom Zorn Gottes. Denn wenn ich, da ich Feind war, mit Gott, dem Vater, versöhnt worden bin durch den Tod seines Sohnes, wie viel mehr werde ich, da wir verhöhnt sind, versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Das ist die große Liebe, die liebt die Feinde bis nach Hause. Das ist Gott, das, was Gott getan hat. Und das ist Gott, was Gott freigesetzt hat für uns. Und das, wenn wir das sehen, dann zieht uns das und hält uns das in der Liebesbeziehung. Diese Dinge müssen wir oft immer wieder betrachten. Du musst dir angucken, wie du geliebt bist. Du musst zurückgucken, was Gott alles in deinem Leben getan hat. Du musst mal so, wie Alexander das vorhin gemacht hat, einfach mal drüber nachdenken, wie bin ich gewesen? Wie habe ich reagiert, als ich die Botschaft gehört habe? Und wie ist es heute? Was hat er alles schon in den Jahren, in denen wir zu Jesus gehören, in unser Leben investiert? Was hat er schon alles getan? Wie hat er unsere Gesinnung doch schon verändert, oder? Habt ihr noch die gleiche Gesinnung?
Nein,
die haben wir nicht mehr. Wir könnten jetzt noch weitergehen, wir machen jetzt gleich Schluss. Aber das ist doch das, was Gott getan hat. Er veränderte unsere Gesinnung, damit wir im nächsten Zeitalter mit ihm herrschen dürfen. Wir würden dastehen, wir könnten gar nicht mit ihm herrschen. Das ganze geistliche Erbe, was uns ja noch bevorsteht, das hat alles seinen Ursprung, in dem Gott sich entschieden hat. Nicht auf unseren Zustand zu gucken, nicht auf die Tiefe unserer Sünde zu gucken, sondern sich entschieden hat, uns daraus zu kaufen durch Liebe. Da hat es den Ursprung gehabt. So, und wenn du deinen Nachbarn, deinen, der dir auf die Füße tritt, der dich auslächelt, der dich verspottet, wenn du dich entscheidest, dem die Liebe entgegenzubringen, dann wird er ganz schnell gewonnen. Nehmen wir mal Dieter. Seht nicht auf das, was er tut, seht nicht auf das, was er sagt, sondern bringt ihm Liebe über Liebe entgegen.
Was?
Ich bin nicht verstanden. Egal, was der sagt und was der denkt, der kann sich dem Geist Gottes nicht widerstehen, der kann dem Geist der Liebe nicht widerstehen. Die Liebe ist stärker als der Tod. Die Liebe ist stärker als alle Feuer. Die ist stärker, das ist einfach so. Aber wir können es uns oft nicht vorstellen oder nicht glauben. Aber an Gottes Prinzip, das er in seinem Sohn an uns erwiesen hat, sehen wir es doch. Wir sehen es doch. Er hat es doch mit uns getan. Wir sind doch die Erstlingsfrucht, an die Gott freigesetzt hat, wo er gesagt hat, so, jetzt gehe hin und tue du ganz genauso. So, und nur darin sieht man, ob wir Gottes Kinder sind oder nicht. Nicht an denen, ob wir in Sprachen sprechen, nicht an denen, wie schön wir singen können, ob wir zweite Stimme singen können. Das sind alles Dinge, die auch gut sind. Aber als Gottes Kinder entschieden, sieht man nur daran, wie wir mit denen umgehen, die uns nicht mögen, die mit uns Schwierigkeiten haben. Amen.
Amen.